Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast.
Hallo Welt, hier Rosenheim.
Heute zu Gast Dorothea Steinbacher.
Da ist ja eigentlich die letzte Frage, die mit der ersten zusammengeht, weil wie das Ganze entstanden ist, das hängt ja mit dem zusammen, was ich im Laufe der Zeit beruflich immer so gemacht habe. Und so hat sich das erst entwickelt, das Ganze.
Ja.
Ich habe angefangen mit Lektorat.
Privat oder bei einem Verlag?
Ich habe während des Studiums schon mir mein Studium finanziert im Verlag. Und dann haben die mich übernommen. Das war aber ein wissenschaftlicher Fachverlag. Läuft es bei uns schon?
Ja. Oh. Kein Problem. Also ich drücke immer früh auf Aufnahme, damit ich auch Aufnahme gedrückt habe. Ich habe schon Interviews gehabt und vergessen aufzunehmen.
Ja, das kenne ich auch. Gut, also ich habe während des Studiums schon im Verlag gearbeitet, in einem wissenschaftlichen Fachverlag in München. Und dann, nachdem ich den Magister hatte, haben die mich übernommen im Lektorat. Und das ist halt ein wissenschaftlicher Fachverlag, Bibliotheks- und wissenschaftlicher Verlag. Und das waren halt Bibliografien mit 1600 Seiten in Minischrift. Und die zu lektorieren, war jetzt nicht so der Spaß für eine Mitzwanzigerin.
Kannst du kurz erklären, was ein Lektor oder eine Lektorin macht beruflich? Was
deine Aufgabe ist? Da können wir auch stundenlang drüber definieren, sich unterhalten, über wie sich ein Lektorat definiert. Also ein Lektor, eine Lektorin bekommt das Manuskript, das vom Autor an den Verlag abgeliefert wird und macht dann einen Text draus, der so gut ist, dass er gedruckt werden kann. So, da gibt es eine unglaubliche Bandbreite. Man kann entweder, wenn Autoren natürlich sehr gut schreiben, wenn es renommierte Autoren sind, die auch wirklich exzellent schreiben, dann beschränkt man sich darauf, dass man eindeutige Tippfehler oder vielleicht auch logische Fehler findet oder so. Dann gibt es Autoren, die wissen zwar sehr viel, können aber nicht gut schreiben. Denen muss man so ein bisschen auf die Sprünge helfen mit Formulierungen. Und dann gibt es Autoren, die vielleicht fremdsprachlich aufgewachsen sind, aber mittlerweile in Deutsch schreiben. Und da muss man halt dann einfach wirklich stur auf deutsche Rechtschreibung, Grammatik achten. Ich hatte jetzt gerade einen Autor, der unglaublich toll schreibt und viel weiß, der aber in USA sozialisiert ist und auch studiert hat und gelehrt hat und so. Und der hat so eine englische Satzstellung, die er eiskalt auf Deutsch übersetzt. Und diese Anglizismen muss man halt erkennen. Gleichzeitig ist es aber so, das klingt jetzt so, wie ich den Text neu schreiben würde oder eine Lektorin das machen würde, macht sie natürlich nicht, weil man den Stil des Autors, der Autorin natürlich, wo immer es geht, wahrt. Also man muss unbedingt den Respekt haben vor dem eigenen Stil des Autors. Und das ist dann die Gratwanderung.
Und eine Kunst wahrscheinlich.
Ah ja, die Gratwanderung ist oft eine Kunst. Das ist eine kunstvolle Gratwanderung sozusagen. Einerseits dem Autor zu sagen, tut mir leid, das ist leider im Deutschen falsch, das müssen wir verbessern, wenn es um Sachbücher oder so geht. Also in der Belletristik ist er ja vollkommen frei zu schreiben, wie er lustig ist. Weil Thomas Bernhard hat seitenweise kein Satzzeichen gemacht oder so. Aber in Sach- und Fachbuch und Ratgeber, da muss man sich halt mal an deutsche Rechtschreibung und Grammatik halten. Und auch ein Autor, der einen eigenen wunderschönen Stil hat, da muss man den Stil achten und trotzdem versuchen, das so weit anzupassen, dass ein deutscher Leser, eine deutsche Leserin nicht bei jedem zweiten Satz stutzt und sich denkt, habe ich jetzt nicht kapiert oder das ist ja seltsam oder was will er mir sagen oder so. Und das ist einerseits eine lektoratsmäßige Gratwanderung, weil so viel wie nötig verbessern, aber so viel wie möglich lassen. Und dann ist es eine diplomatische Gratwanderung, weil man den Autoren, die ja dann mit ihrem Namen auf dem Buch stehen, das auch beibringen muss, schonend, dass man doch ein paar Sachen ändern muss. Ja, das ist die Aufgabe eines Lektors, einer Lektorin. Es geht aber nicht darum, man muss sich sehr stark zurücknehmen. Das ist auch, fällt oft schwer, wenn man sich denkt, ach, das könnte man doch viel pfiffiger schreiben oder so. Aber es geht nicht darum, dass ich meinen Stil in fremde Bücher reinbringe. Es sei denn, ich bin ausdrücklich aufgefordert, das Buch zu schreiben als Ghostwriterin. Mhm. Das gibt's auch. Das ganz klar ist, der Autor, die Autorin, entweder ist sehr prominent, hat aber keine Zeit oder keine Lust zu schreiben. Oder, wie gesagt, jemand mit viel Wissen und einer großen Kompetenz kann aber einfach nicht schreiben. Und dann erstellen wir das Buch zusammen oder ich schreibe es halt in dem Namen des Autors. Dann steht aber mein Name meistens nicht drin. Und dann gibt es natürlich so offizielle...
Aber entschuldige, ganz kurz, dann muss man ja da aber auch den Ton dieser Person treffen. Also wenn genau. du meine Biografie schreiben würdest, in meinem Namen, mhm. müsste die ja anders klingen als die von...
Absolut. Klar, also deshalb habe ich mir von den, wenn ich mit Prominenten gearbeitet habe, habe ich mir unglaublich viele Interviews mit denen angehört und Sendungen angeguckt und angehört und versucht möglichst viel zu lesen. Und natürlich spricht man dann mit denen. Man muss ja irgendwo, ich meine, ich setze mich ja nicht im stillen Kämmerchen hin und denke mir irgendwas aus, sondern ich brauche ja Input der Protagonisten. Und dann höre ich ja schon, wie sprechen die, welche Wörter benutzen sie, welchen Slang haben sie drin oder so, sprechen sie sehr korrekt hochsprachlich oder haben sie so ein bisschen so was Schwäbisches drin oder was Österreichisches oder was Gemütliches oder was Hyperkorrektes oder so. Und dann muss man versuchen, sich an den Stil anzunähern. Und natürlich legt man das dem oder derjenigen dann nochmal vor und die sagen dann, nee, also mit dem Satz kann ich mich gar nicht identifizieren. Aber die meisten sind heilfroh, wenn sie keine Arbeit haben.
Und kann man den dann diesen Menschen jetzt so etwas überspitzt formuliert, etwas unterjubeln. Also, dass man eine Passage aus ihrem Leben hat, die ein bisschen fad ist, vielleicht. Aber die, wo man dann die Idee hat, wie man das so ein bisschen aufhübschen kann und spannender machen kann. Und dann schreibt man das und dann sage ich, oh, das ist ja super, genau so war es.
Das würde ich, bevor ich das schreibe, würde ich das kommunizieren, würde ich das absprechen. Also da würde ich sagen, ja, wir haben jetzt die Geschichte in dem Café, das ist vielleicht nicht so prickelnd. Soll man da vielleicht schreiben, dass noch Folgendes passiert ist? Nein, das möchte ich nicht. Ich möchte so, wie es passiert ist. Gut, dann schreiben wir es halt so. Man kann ja auch eher unspannende Begebungen so schreiben, dass ein bisschen nett zu lesen sind.
Ja.
Eben. Also, und man kann ja, wenn die... das Erlebnis selber nicht so spannend ist, die Formulierung spannender machen. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Das heißt, das ist die ganze Bandbreite, die viele unter Lektorat verstehen. Was es nicht ist, was Lektorat meistens nicht ist, es ist reines Korrektorat. Mhm. Weil Leute, die es nicht so genau wissen, dann oft sagen, was, du machst Lektorat, machst halt so ein paar Kommas rein. Also das geht weit über Kommasätzen hinaus. Weil man teilweise wirklich auch einfach Passagen ergänzt. Wenn der Verlag ein Buch mit 192 Seiten machen will und kalkuliert hat und kommuniziert hat und der Autor liefert Stoff für 150 Seiten ab, dann muss man die 42 fehlenden Seiten irgendwo herkriegen. So, und dann ist es manchmal so, dass eine Lektorin oder ein Lektor halt ein bisschen auffüllt und noch Vorschläge macht, was man noch ergänzen könnte. Und so. Also das ist ein Beruf, der teilweise schon sehr weit in Bücher eingreift.
Und du hast gerade gesagt, dein Name steht nicht drauf. Wirst du nicht prominent erwähnt in diesen Büchern, die du als Ghostwriter schreibst?
Ja, es gibt Co-Autorschaften, wo es tatsächlich so ist, dass ich mit jemandem zusammen ein Buch schreibe und die Person mir unglaublich viele Aufschriebe und Notizen und Erlebnisse erzählt und schriftlich gibt und so. Und wir dann einfach gemeinsam dran arbeiten. Und wo ich dann als Co-Autorin ganz normal im Buch drinstehe. Oder ich werde als Lektorin erwähnt oder als journalistische Mitarbeit erwähnt. Oder es steht tatsächlich, wenn es jetzt um Rezeptbücher geht, weil ich ja auch viele Kochbücher lektoriere und betreue, dann ist es oft so, dass man einführende Texte schreiben muss. Und da steht dann bei Autoren, die da kein Problem damit haben, steht dann, dass ich die Texte geschrieben habe, steht im Impressum. Mhm. Und andere, die gern als alleinige Autoren auch definiert sein wollen, stehe ich halt gar nicht drin. Aber das stört mich nicht groß.
Echt nicht? Ist
das
nicht,
nee, das finde ich nicht
fürs so schlimm. Ego?
Nö, also ich habe schon so viele Bücher gemacht, da brauche ich fürs Ego nicht mehr in irgendeinem Impressum stehen. Okay. Das war vielleicht am Anfang wichtig, um Referenzen zu haben und was vorzeigen zu können. So.
Ja.
Das stimmt. Also so die ersten großen Bücher mit wichtigen, bekannten Prominenten, die ich gemacht habe, die waren dann schon Türöffner, dass andere Verlage angerufen haben und gesagt, sind Sie die Dorothea Steinbacher, die das Buch mit der sowieso gemacht hat? Habe ich gesagt, ja, ja. Ja, da hätten wir dann was für Sie. Also es war am Anfang so meiner Lektoratslaufbahn war es schon so, dass es natürlich ein Türöffner ist, wenn bekannt ist, dass man einfach mit sehr bekannten Namen arbeitet. Offensichtlich erfolgreich, weil das ja auch dafür spricht, dass man damit umgehen kann. Und dann ich sage, sie ja sowieso, so geht das gar nicht. Was man mit Prominenten natürlich nicht machen sollte, weil die ja unter Umständen teuer eingekauft sind vom Verlag.
Ja.
Genau.
Darfst du deinen Namen nennen, für wen du gearbeitet hast?
Ja, ich habe zum Beispiel, die kennt man wahrscheinlich heutzutage gar nicht mehr. Ich hatte vor Jahren, habe ich viel mit Johann Lafer gemacht.
Oh, der ist aber noch bekannt.
Der ist schon noch bekannt.
Ja.
Ich war vor einiger Zeit mal, das ist sicher auch schon 5, 6, 7, 8 Jahre her, in einem Gymnasium hier in der Gegend, weil die eine Frau, die ich kenne, ist dort Lehrerin. Die haben in der Oberstufe ein Kochbuch gemacht, die, also auf Facharbeit oder so. Und dann habe ich da eine kurze Einführung gehalten, wie man so wie Kochbücher entstehen, wie man das im Verlag macht, was dazugehört, wo man aufpassen muss und so. Und das war gerade die Zeit, als ich das mit dem Johann Lafer viel gearbeitet habe. Und habe gesagt, ja, ich habe zum Beispiel mit Johann Lafer gearbeitet und die Mädchen alle so Fragezeichen im Gesicht. Who the hell is Johann Lafer?
Okay.
Also das ist halt auch eine Generation, die nicht mehr fernsieht, abends mit Mutti Johann Lafer kocht oder so anschaut. Klar, die kennen den unter Umständen nicht mehr. Wir kennen den auch. Und das war sehr schön. Wir haben da ein Buch unter anderem Meine Heimatküche gemacht. Das ist mir am... Das ist eine meiner liebsten Erinnerungen, weil ich erstens mit dem ist so gut arbeiten. Das ist so ein unglaublich netter Mensch, trotz seiner Prominenz hat er wirklich jeden im Blick als ein wahnsinnig guter Teamarbeiter und so. Und da sind wir durch die Steiermark, durch seine Heimat gefahren, zusammen mit dem Fotografen. Und ich habe halt diese einführenden Texte geschrieben mit ihm zusammen. Und habe dann anschließend die Rezepte lektoriert, die von ihm kamen. Und das ist eben so eine Produktion, wo klar ist, dass wir die Texte gemeinschaftlich verfasst haben, weil ich ja auf diese Reportagereise quasi mitgefahren bin und das alles selber gesehen habe, damit ich es beschreiben kann, weil er einfach keine Zeit hat, Texte zu schreiben, der hatte was anderes zu tun. Und er mit seiner Kochmannschaft hat dann die Rezepte geliefert und ich bin ja auch Rezeptlektorin, also tatsächlich Kochbuchlektorin, was sich viele auch nicht vorstellen können. Wie, du kriegst ein Rezept, was ist da noch zu lektorieren? Ja.
Wäre jetzt meine Frage, ja.
Ja, kann ich auch gerne erklären, das ist sehr viel Arbeit. Wir waren dann auch bei Johann Lafer zu Hause, da hat seine Mutter noch gelebt und also das war wunderschön, diese Wochen in der Steiermark beim Fotografieren und so. Und dann ist halt dieses Buch draus entstanden. Also das war sehr aufwendig. Damals haben die Verlage noch viel Geld in die Hand genommen für solche Reisen. Mit Sarah Wiener habe ich auch 4 oder 5 Kochbücher gemacht. Das war auch sehr spannend. Das ist wieder ein ganz anderer Typ von Mensch. Die hat damals schon in Berlin gelebt und sind mal öfter nach Berlin gefahren. Mittlerweile fährt man ja gar nicht mehr hin, irgendwo hin, weil ja, gespart werden muss an allen Ecken und Enden. Und dann habe ich in den letzten Jahren diese Bücher mit Martina Fischer gemacht.
Die kennst du ja auch. Die schon zu Gast gewesen ist in dem Podcast.
Ja, die kennst du ja auch, genau. Und mit der Martina Fischer, die ist eine Sängerin, eine Almerin, die kann man ja auch nachhören auf deiner Seite. Und mit der Martina hat mich ein Münchner Verlagsleiter zusammengebracht, der wiederum über 5 Ecken oder was jemanden kennengelernt hat, der gesagt hat, du, bei mir war eine Sängerin in einem Naturheilkundekurs oder so. Die hat so tolle Fotos von der Alm. Also das hat mich beeindruckt. Und dieser Verlagsleiter kam dann auf die Idee, man könnte ja ein Buch über die Alm machen. Mittlerweile gibt es viele Bücher über die Alm und wir waren damals das erste Buch über eine Alm. Total erfolgreich. Und da war es tatsächlich so, Martina sitzt die ganze Saison auf der Alm mit 150 Kühen und steht um 4:30 auf und muss einheizen, Butter und Käse und sonst was machen. Die kann da nicht gemütlich am Laptop sitzen und auf den Kuss der Muse warten sozusagen. Und dann hat uns dieser Verlagsleiter zusammengebracht. Also könnt ihr euch vorstellen, dass ihr gemeinsam ein Buch schreibt. Und dann haben wir uns beschnuppert, festgestellt, dass die Chemie stimmt. Und haben das tatsächlich so gemacht. Also Martina hat alles aufgeschrieben, was ihr eingefallen ist. Immer wenn sie Zeit hatte, nachts und irgendwie, wenn die Kuh gerade Ruhe gegeben hat oder so ähnlich. Ich war dann viele Wochen auch noch auf der Alm, um das selber zu sehen, weil ich gesagt habe, ich kann ja nichts beschreiben, was ich nicht selber erlebt habe. Und dann haben wir so zusammen diese Bücher geschrieben. Erstmal dieses erste, die Alm, ein Ort für die Seele. Mit ihren Notizen und ihren Aufzeichnungen haben wir zusammen ein Konzept gemacht, haben gesagt, da müssen unbedingt Rezepte rein, weil sie natürlich auch sehr viel kocht und so. Und dann waren sehr viele Leser und Leserinnen gefunden, das Buch, und dann ist das zweite entstanden, auf der Alm und im Tal, wieder auf die gleiche Weise, wo es also nicht nur um die Alm geht, sondern sie ist ja die andere Hälfte des Jahres im Tal und lebt da auch weitgehend als Selbstversorgerin, baut alles Mögliche an und verwertet alles mit Rezepte. Und was letztes Jahr erschienen ist, meine Wildkräuter, da ist also ihr spezielles Interesse, dass sie nämlich sich um die wilden Pflanzen kümmert und die in den Alltag einbaut, als zum Essen und zum Heilen. Und da haben wir zusammen ein sehr ausführliches Buch geschrieben, was mittlerweile auch wirklich bekannt und beliebt ist. Genau, und so funktioniert es mit der Martina zusammen. Sie schreibt alles auf, was ihr einfällt, einfach so runter. Und weil ich gesagt habe, wenn du hast keine Zeit, dann musst du es nicht ausformulieren, das mache ich dann. Und dann. Wir machen erst gemeinsam ein Konzept und sie füllt dieses Konzept dann mit Rohmaterial und ich schleife dieses Rohmaterial zu Feinmaterial sozusagen. Genau, das ist die Martina. Und das sind diese Co-Produktionen, wo ich auch ganz offiziell als Co-Autorin im Buch drin stehe. Vorne drauf steht die Martina, weil Martina Fischer ja auch Vorträge hält und quasi die Protagonistin, das Gesicht des Buches ist. Und auf der Seite 3, die also für die bibliografischen Angaben relevant ist, so dass ich also in den entscheidenden Nachschlagewerken als Co-Autorin auftrete, stehe ich halt auch drin. Das ist das mit der Martina. Jo, und dann habe ich eigene Bücher, da stehe nur ich drauf und drin, weil ich die ganz allein für mich geschrieben habe. Und die in verschiedenen Verlagen verlegt sind. Da geht es um Brauchtum und Aberglauben und Reiseführer Chiemgau und Oberbayern. Und den altbayerischen Festtags- und Brauchtumskalender, der da drunter ist. Da machen wir jetzt, gibt es schon 25 Ausgaben. Das heißt, wir machen den seit dem Jahr 2000. Das ist der letzte für 2024, für dieses Jahr. Und das ist der erste vom Jahr 2000. Der sah noch ganz anders aus, altmodisch im Vergleich zu dem. Und mittlerweile gibt es 2 Relaunches, der letzte vom letzten Jahr. Und jetzt ist er auch von der Form her ein bisschen moderner. Und im Inhalt ist es halt so, dass wir tatsächlich den Spagat versuchen, Brauchtum und bayerische Feste so zu beschreiben und zu vermitteln, dass es alle interessiert. Von wer lesen kann bis wer gerade noch lesen kann. Dass es einfach aus diesem Muff, diesem Bavarika-Muff rauszukommen.
Ja, da bin ich ja dann eigentlich Zielgruppe.
Aber, ja, schön.
Ja, kommen wir ja vielleicht noch dazu.
Ist doch fein, genau.
Du wolltest doch erzählen, was die Herausforderung beim Lektorieren von Rezepten ist.
Genau, das wollte ich noch erzählen, stimmt. Also der Autor, die Autorin schickt ein Rezept oder viele Rezepte. Und dann gibt es einfach bestimmte Kriterien, nach denen man ein Rezept halt wie ein Formularkatalog, wie sagt man, Formkatalog, ja, durchgeht. Erst kommen die Zutaten, wenn du kochst. Du kochst ja, habe ich erfahren, dann hast du ein Rezept bildlich vor Augen quasi. Erst kommen die Zutaten, dann kommen die Zubereitungsschritte. So, Regel Nummer 1, die Reihenfolge der Zutaten schreiben wir so, wie sie in der Reihenfolge der Verarbeitung dann gebraucht werden. Viele Autoren schreiben das Wichtigste, was ihnen einfällt, zuerst. Also die machen ein, was habe ich gestern gekocht, die machen ein Brennnesselrisotto und dann kommen als erstes stehen dann die Brennnesseln. Oder die machen einen Apfelkuchen und, nee, das ist ein schlechtes Beispiel, die machen einen Schokoladenkuchen. Und dann steht als erstes 100 Gramm Schokolade. Aber die Schokolade gebe ich ja als letztes zu, bevor der Kuchen in den Ofen kommt. So, also dann muss ich erst einmal die Reihenfolge der Zutaten, der Reihenfolge der Zubereitung anpassen. Dann schaue ich nach, ist es nachvollziehbar für jemand, der durchschnittlich lesen und kochen kann. Wenn ich jetzt natürlich ein Kochbuch für Kinder lektoriere oder ein Kochbuch für Anfänger, so meine Basic-Rezepte, ich bin von zu Hause ausgezogen, Studentenkochbuch oder sowas. Wie geht ein Rührei? Dann muss ich das natürlich, oder Pfannkuchen ist so ein super Beispiel. Wer geübter Koch oder Köchin ist, der braucht nur ein paar Zutaten, zusammenrühren, Pfanne, fertig. Wer noch nie Pfannkuchen gemacht hat, will sie aber jetzt ganz alleine machen, der muss wissen, also erstmal Teig, dann in der Pfanne Fett warm machen. So erhitzen, dass es nicht raucht und verbrennt, aber nicht lauwarm ist. Ja, dann muss ich wissen, wie kann ich das nachprüfen. Okay, ich tauche einen Kochlöffelstiel hinein und wenn Bläschen aufsteigen, dann ist das Fett heiß genug. Dann eine Schöpfkelle voll Teig, aber keine ganz große, keine ganz kleine, sondern im Mittel. So, dann muss ich das ganz genau beschreiben. Und dann die Pfanne so schwenken, dass der Pfannkuchen den Boden ausfüllt. Und wenn die Unterseite gebacken ist, da kann man ein bisschen drunter lupfen und reinschauen, dann mit dem Pfannenwender vorsichtig wenden und die andere Seite. So, da kann ich, das heißt, einen Roman schreiben, bis dieser Pfannkuchen mal fertig ist. Für geübte Köche brauche ich ein paar Zeilen. Also das muss ich auch beachten, wer die Zielgruppe des Kochbuchs ist. Und dann muss ich einfach mal die Zubereitung durchlesen und feststellen, ist es nachvollziehbar? Ist klar, wenn da steht Rühren, ja, nehme ich den Schneebesen, nehme ich das Handrührgerät, schmeiße ich es in den Mixer, nehme ich den Knethaken, mit der Hand kurz mal vermengen. Also das sind graduelle Unterschiede des Rührens. Das muss ich alles im Kopf haben. Also ich muss das Rezept quasi antizipieren. Ich sitze am Schreibtisch und muss mir vorstellen, wie mache ich das in der Küche? Und wenn da nur steht, was weiß ich, alle Zutaten zusammen verrühren. Ja, in einer Schüssel, in einem Rührgefäß, in ein, ich weiß nicht was, ja. In die Form einfüllen. Welche Form? Springform, wenn Springform, welcher Durchmesser? Kastenform, wenn Kastenform, welche Länge? Und so, also das muss ich alles im Kopf haben, weil viele Autoren das als selbstverständlich voraussetzen. Ja, Kuchenteig zusammenrühren, in die Form füllen. Ja, muss ich die Form fetten oder Backpapier oder nicht fetten oder Brösel oder nicht Brösel? Das sind so viele Dinge, die ich im Hinterkopf haben muss, wenn ich an so ein Rezept rangehe. Und dann gibt's ganz viele Autoren, die kündigen einen Heidelbeerkuchen an. Und was fehlt, sind die Heidelbeeren. Weil die sind ja eh selbstverständlich. Die schmeiße ich zum Schluss drauf oder so. Das muss mir auch auffallen. Oder es gibt Autoren, die viele Kochbücher schreiben, die schreiben dann groß drüber Heidelbeerkuchen und dann kommen da 500 Gramm Brombeeren vor, weil sie denken, ach, machen wir heute mal einen Brombeerkuchen. Ich habe in meinen anderen Kochbüchern schon so viele Heidelbeerkuchen drin. Das muss mir auch auffallen. Das heißt, ich darf nicht so an was anders denken und dann lese ich da so drüber Heidelbeerkuchen, 500 Gramm Brombeeren. Das muss mir sofort auffallen. Nee, du lachst, das gibt's alles. Und dann gibt's so klassische Fehler im Kochbuch, die müssen mir auch auffallen. Wird alles verwendet, was in den Zutaten steht? Ja? Ich habe am Anfang 2 Eier. Dann geht's los. Die Eier trennen, die Eigelbe unterrühren. Kuchen ist fertig. Ja, wo sind die Eiweiß geblieben, fragt sich die Köchin. Dann muss ich entweder reinschreiben, wenn die tatsächlich nicht gebraucht werden, dann steht da nur 2 Eigelb. Oder es steht in die 2 Eiweiß Kühlstellen, die werden am Ende dann zu Schnee geschlagen und untergezogen oder so. Das muss mir auch auffallen. Ich habe viele Kochbücher schon gesehen, Gott sei Dank nicht von mir, wo du dir dann denkst, wir hatten doch irgendwo mal 2 Eiweiß übrig, die nie wieder auftauchen. Und solche Sachen. Ich muss, wenn das Sterneköche sind oder wenn das halt hervorragende Restaurantköche sind, muss ich darauf achten, stimmen die Mengen. Ja? Wenn ich zu Hause Frühstücksbrötchen backe und von 3 Kilo Mehl, dann verzweifelt die Hausfrau sozusagen. Das geht auch nicht, dann muss man das Rezept runterrechnen. Dann ist es mir auch schon passiert, dass Autoren, wo ich gesagt habe, ihr müsst es runterrechnen, ja. Und das Ausgangsrezept waren 1 Kilo Mehl und 0,1 Gramm Hefe. Dann haben die das so weit runtergerechnet in ihrem physikalischen Wahnsinn, mathematischen Wahnsinn, dass sie dann 0 Gramm Hefe hatten. Das war natürlich dann 0,00 irgendwie. Das muss ich halt alles merken, sowas, ja. Oder im Salamander kurz übergrillen. Ja, wer hat denn so einen Salamander in der Privatküche? Da muss ich mir was anders überlegen. Ich muss halt schauen, was hat ein normaler Privathaushalt an Gerätschaften zur Verfügung, an Backöfen zur Verfügung und so. Und das muss ich immer beachten. Und noch vieles mehr. Also wir könnten jetzt eine Stunde nur über Rezeptlektorat reden.
Machen wir einen anderen Mal, hoffentlich. Genau. Aber so, gibt es den Koch oder die Köchin, wo du sagst, oh, mit der würde ich gerne mal zusammenarbeiten? Weil du ja eben auch schon gesagt hast, so ein Sternekoch ist ja auch schon etwas Sterneküche, mit dem du offensichtlich konfrontiert gewesen bist.
Ja, das ist aber nicht so, dass, also je mehr Sterne, desto mehr Spaß wird es mir machen. Also ich gehe auch nicht so gern in die Drei-Sterne-Lokale. Ich gehe viel lieber in hervorragende normale Wirtshäuser, die hervorragend kochen, regional mit guten Zutaten. Das ist mir viel lieber als so ein übersichtlicher Teller, wo mir vorher erklärt wird, in welcher Reihenfolge ich welche Soßentüpfel essen muss, damit irgendwas im Mund explodiert. Also das finde ich nicht so spannend. Aber oder da irgendwo ein defragmentiertes sowieso Teilchen. Also ich will schon was Ordentliches essen und mir ist viel wichtiger, dass es ehrlich gekocht ist und gut gekocht ist mit regionalen Zutaten und nicht so verkünstelt ist. So, insofern würde ich auch, kann ich nicht sagen, da gibt es den Sternekoch, mit dem würde ich wahnsinnig gerne, den bete ich an. Überhaupt nicht. Mhm. Die sollen da in ihrer Sterneküchen kochen, wie sie wollen. Diese Herrschaften haben auch oft gar keine Zeit, sich mit einer Kochbuchlektorin dann rumzuschlagen. Und schicken dann ihren Chefkoch vor oder ihren Küchenchef oder so, der dann die Rezepte mit mir abstimmt und bespricht und mit dem ich dann eventuelle Ungereimtheiten bespreche oder so. Aber es gibt tatsächlich schon viele Kochbücher, aber die ich gern machen würde. Aber in dieser Flut von Büchern auf dem Kochbuchmarkt heutzutage, es ist eher so, dass mich thematische Kochbücher interessieren würden. Also einfach noch mehr Richtung selber machen, regionale Zutaten gewinnen, die vielleicht so ein bisschen aus dem Fokus sind, die man nicht so auf dem Schirm hat, die früher verarbeitet worden sind. Also ich interessiere mich eigentlich mehr für die einfache Küche, die oft vergessen wurde, die jetzt natürlich schon, nämlich die Leute entdecken, alle auch in der Sterneküche, entdecken sie wieder Polenta und Topinambur und Zutaten, rote Beete, überall, alles ist plötzlich rosa, ja. Das war lange verachtet als arme Leute-Küche und man hat dann irgendwelche armen Karöttchen turniert und vergewaltigt oder so. Und Hummer und Krebse, das interessiert mich alles nicht. So Zeug, was man einführen muss, wo Tiere gequält werden, also mich interessieren regionale Zutaten und regionale Küche unter Umständen, Dinge, die längst vergessen sind. Also ich spüre dann auch so alten Rezepten nach, wo man erstmal gar nicht weiß, was man sich darunter vorzustellen hat und versucht dann rauszukriegen, was das ist und das unter Umständen auch nachzukochen oder so.
Und dann aber ins Jahr 2024 zu hieven.
Ja, genau. Ja. Also ich habe eine Kochbuchsammlung von alten Kochbüchern, wo dann jede kleinste Nachspeise geht mal los, die Dotter von 15 Eiern abtreiben oder so und über dem Feuer tüchtig schlagen. Das macht man natürlich heutzutage nicht mehr. Aber es ist interessant, sowas zu lesen, weil man dann sieht, wie war die Küche einer Pfarrhaushälterin und wie war die Küche von einer kinderreichen, armen Familie auf dem Land. Das, finde ich, sind spannende Fragen, ja.
Die uns ja dann auch gleich zu dem überleiten, was doch kommt. Du hattest ja angefangen zu erzählen, dass du mit Mitte 20 Bibliografien lektoriert hast in dem Fachverlag.
Unter anderem, ja, genau.
Genau, das war der Start deiner Karriere. Genau. Mhm. Ja. Und das, deine letzten Worte zu diesem Thema waren so sinngemäß, das ist natürlich nicht besonders spannend für jemanden Mitte 20.
Das ist nicht besonders spannend für jemanden Mitte 20 und ich habe ja auch nicht Archiv- und Bibliothekswissenschaften studiert, wie es dieser Verlag eben ein Fachverlag war. Ich schätze natürlich den Wert von Bibliografien, wenn man wissenschaftlich arbeitet, das ist klar. Aber das zu lektorieren ist jetzt eine andere Geschichte. Wenn man dann wirklich stundenlang auf der Suche nach einem Hatschek ist, ist der so rum oder so rum oder wie schreibt sich der Mensch? Und ich habe ja Kunstgeschichte und Volkskunde studiert, Ethnologie studiert und habe mir nicht vorgestellt, dass ich in einem bibliothekswissenschaftlichen Verlag mein Leben verbringe. Da habe ich halt mein Studium finanziert. Und das war sehr spannend, weil ich wirklich jahrelang in diesem Verlag immer 20 Stunden die Woche gearbeitet habe oder 19 durfte man arbeiten, glaube ich, neben dem Studium. Und unter alle Stationen eines Verlages kennengelernt habe. Ich habe also, wenn andere aus dem Studium kommen und keine Ahnung haben, wie ein Verlag funktioniert, aber gern ins Verlagswesen möchten, dann hatte ich schon 6 Jahre oder 5 Jahre im Verlag gearbeitet. Mir war vollkommen klar, was macht die Herstellung, was macht der Vertrieb, wie läuft es so? Und dann bin ich da tatsächlich im Lektorat angestellt worden. Das habe ich dann noch ein paar Jahre gemacht. Und dann bin ich auch aus München weggezogen und dann war klar, dass ich mich selbstständig mache, weil ich nicht 100 Kilometer pendeln kann jeden Tag. Und ich wollte aber unbedingt in einem Publikumsverlag, das heißt in einem Verlag für normale Menschen, also in einen nicht wissenschaftlichen Verlag. Und ich habe, nachdem ich schon immer sehr gern gekocht habe und nachdem ich mich immer schon für Pflanzen interessiert habe, das ist noch mein drittes Standbein, und nachdem ich mich immer natürlich schon für Kunst interessiert habe und da es auch studiert habe, habe ich ursprünglich mal angefangen, als Externe zu lektorieren für Kunstverlage und Reisebuchverlage. Und habe also sehr viele Reisebildbände und Reiseführer lektoriert, wo ich tatsächlich auch mein kunsthistorisches Wissen anbringen konnte. So, dann kam das böse Internet und hat den Reisebuchverlagen, zumindest den Reisebildbandverlagen, erst schon mal den Garaus gemacht. Weil wenn ich jetzt sage, ich möchte mal nach Hongkong reisen, dann muss ich mir früher einen teuren Bildband kaufen, wo ein teurer Reisefotograf nach Hongkong geschickt wurde, um brillante Fotos mitzubringen. Und da haben wir ein Reisebildband draus gemacht. Und dann, jetzt gehe ich halt ins Internet und schaue mal, wie schaut es denn in Hongkong so aus. Ja? Das heißt, diese Reisebildbandgeschichte, die hatte sich nach ein paar Jahren dann erledigt. Ja, und irgendwie kam ich dann wie die Jungfrau zum Kind in diese volkskundliche Richtung. Ich habe dann so Ratgeber lektoriert, viel auch so in Richtung Pflanzen und Naturheilkunde, weil ich mich auch immer eben schon für Heilpflanzen und Wildkräuter und so weiter interessiere. Und dann kam ich eines Tages in diesen Verlag und dann hieß es, wir machen jetzt so einen Brauchtumskalender. Ja, magst du denn dann lektorieren? Du hast doch sowas studiert. Ich habe gesagt, ja, ich habe das studiert. Und das war zu einer Zeit, 1999, da fanden so junge Leute so Brauchtum ziemlich fad. Und dann meinte diese Kollegin, magst du das lektorieren, weil du kennst dich da ja aus. Ja, kann ich schon machen. Wer schreibt denn den? Ja, wir haben noch nicht mal einen Autor. Und so, ja, dann schreibe ich selber. Und so kamen wir, muss ich sagen, zu dem Kalender. Ich mache diesen altbayerischen Festtags- und Brauchtumskalender seit, das erste Jahr war 2000, ist das der erste Band erschienen, den wir 1999 geschrieben haben. Und nachdem das um Altbayern geht, das ist Oberbayern, Niederbayern, Oberpfalz, und ich in Oberbayern zu Hause bin und mich da auskenne, habe ich gesagt, in der Oberpfalz kenne ich mich nicht aus. Und in Niederbayern auch nicht so toll. Dann gibt es eben noch eine Co-Autorin, die Judith Kumpfmüller. Und wir teilen uns das und vertragen uns seit 25 Jahren, das ist, muss man auch schon mal sagen, machen seit 25 Jahren diesen Kalender. Da geht es um altbayerisches Brauchtum und Feste und Rezepte sind auch drin. Die sind mein Job. Und ja, und auch der Hintergrund von Brauchtum und so. Und dann haben wir diesen Kalender eine Weile gemacht. Und dann kamen halt immer mehr Anfragen, Sie kennen sich ja mit Brauchtum aus. Wollen Sie nicht mal ein Buch, das war dann das erste, glaube ich, der Reihe, das magische Oberbayern. Das sind so kulturhistorische Wanderungen zu ganz besonderen Orten in Oberbayern. Dann diese 111 Orte Bücher, 111 Orte im Chiemgau, die man gesehen haben muss. Das war das erste. 111 Orte im Chiemgau und im Rupertiwinkel war das zweite. und jetzt 111 Wallfahrtsorte vor 2 Jahren in Oberbayern. Das sind quasi so Reiseführer, der ist mittlerweile in der 10. Auflage, der ist in der 4. Auflage, die Longseller sind quasi. Habe ich Chiemgau kulinarisch, da habe ich auch meine Interessen vereint. Das ist nämlich ein Führer zu Gasthäusern, Restaurants und Cafés im Chiemgau und die heiligen Quellen in Oberbayern. Das sind Quellen und Brunnen und Wasser, die als heilkräftig verehrt werden oder als mystisch und magisch verehrt werden. Und dann vor 2 Jahren, wenn es draußen finster wird, da geht es um das Brauchtum von Allerheiligen bis Lichtmess. Ja, da kam ich dann irgendwie zu diesen Brauchtumsgeschichten und konnte da so meine volkskundliche Leidenschaft voll ausleben. Und das kommt so gut an, glaube ich, weil ich wirklich versuche, das aus dieser eben muffligen Ecke rauszuholen. Dieses Mir sein Mir und Bayern und Brauchtum und Lederhosen und Weiß-Blau, also diese alten Schrecklichkeiten, mit denen Brauchtum so konnotiert ist. Und ich schaue halt in Büchern auch und in meiner Radiosendung und so auch immer über den Tellerrand. Das ist mir auch wichtig, dass es nicht so beschränkt ist auf Bayern oder Deutschland, weil das Brauchtum ja international ist. Zumindest jetzt in unserem Kulturkreis, wenn es um christliches Brauchtum geht, was ja in der ganzen Welt gibt es christliche Länder oder christliche Gemeinschaften, die das Brauchtum sehr ähnlich praktizieren. Und auch wir haben ja eine keltische Vergangenheit, wir haben eine römische Vergangenheit und wir haben eine christliche Vergangenheit und Gegenwart. Und ich finde es auch interessant, wo das Brauchtum herkommt. Weil ganz oft stutzen die Leute, wenn ich sage, ja, das Christentum hat irgendwann mal so, also dass es sich richtig etabliert hat, brauchtumsmäßig auch relevant war, das war so im 3., 4. Jahrhundert, ja, mit Konstantin, der also dann mit der Christenverfolgung beendet hat und das Christentum als Staatsreligion eingeführt hat. Und so, dann konnte sich das Christentum verbreiten und Brauchtum und Geschichte und so. Und viele Leute denken, ja, vorher, was war denn vorher? Vorher war ja nicht nix, das war ja keine Wüste Ödenei oder öde Wüstenei oder so, sondern da war die reiche römische Kultur, die ja auch bei uns sehr weit vorangekommen sind. Nördlich, das ist ja hoch bis zum Limes gekommen und nördlich vom Limes waren ja dann andere wilde Völker, Germanen und sonst was. Und dann gab es die Angelsachsen auf der anderen Seite und da gab es Slawen wieder auf einer anderen Seite und die Römer haben griechische Kultur übernommen und vorher waren die Kelten bei uns, da haben die Römer teilweise die keltische Kultur einfach adaptiert. Die waren da nicht so gemein und haben alle Kelten hingemetzelt, obwohl die Kelten ja sogar versucht haben, Rom anzugreifen. Aber die haben dann, wenn man jetzt mal die provinzialrömischen Gegebenheiten hier so nimmt, haben die ganz oft die keltische Kultur einfach sich einverleibt. Also der Bet oder Bedaio, der war dann plötzlich der Bedaios. Das war halt dann der römische Gott vom Chiemsee, haben sie gedacht, na, schad ja nicht, dann lassen wir ihnen halt den Bet oder Bedaio oder wie immer der geheißen hat, nennt man halt Bedaios. Und als dann das Christentum kam, hatten die ja mega Schwierigkeiten, das Christentum erstmal zu etablieren, weil die Menschen ja nicht von wegen, so, da kommt jetzt ein Missionar, der heißt Bonifatius und sagt, so, ab sofort Christentum. Oder es kommt irgendein Herrscher, der plötzlich Christ ist und sagt, was oft versucht wurde, ihr müsst eurem Aberglauben abschwören, sofort, es gibt nur noch einen Gott und so weiter. Die Menschen, die hatten ja, hatten ihren Aberglauben, wurde als Aberglauben dann bezeichnet, weil dann jenseits des verordneten Glaubens war. Aber es galt ja immer diese Maxime, dass der Herrscher die Religion bestimmt. Cuius regio eius religio heißt auf Latein. So kam das dann, dass in Sachsen kam plötzlich irgendein evangelischer Herrscher dran und dann mussten sie schnell die ganzen katholischen Reliquien in Sicherheit bringen. So kam der Benno nach München zum Beispiel. Und so, also was mich interessiert, das ist, woher kommen unsere Bräuche? Das kann man zurückverfolgen bis zu den alten Ägyptern und Babyloniern und so teilweise. Unser Kalender zum Beispiel oder Maria mit dem Christuskind, ja, da gab es schon die Isis mit dem Horusknaben. Die sieht genau gleich aus. Wenn ich so eine altägyptische Darstellung von der Isis mit dem Horusknaben auf dem Schoß sehe, dann kann ich ad hoc nicht sagen, ist es die Maria oder ist es die alte Ägypterin? Und so haben auch die Christen, die ersten christlichen Missionare gehandelt, dass sie gesagt haben, okay, also diese wilden Völker, die wir da antreffen, die schwören ihrem komischen Glauben nicht so schnell ab. Und es galt tatsächlich, ist schriftlich fixiert, wenn du den Glauben nicht zerstören kannst, dann bau einfach eine Kirche drüber. Und deshalb finden wir so oft an alten keltischen oder noch älteren Kultplätzen christliche Kirchen, wo man dann allmählich, wenn man die Schichten abnimmt oder wenn man die Möglichkeit hat, das archäologisch zu untersuchen, finden wir keltische, natürlich so römische sowieso, und auch keltische Bauten, Vorgängerbauten. Das heißt, die haben immer wieder drüber gebaut. Und was ich so begeisternd finde, diese angeblich so christlichen, angeblich so bayerischen Bräuche, die lassen sich über tausende von Jahren zurückverfolgen. Und zwar ohne die politischen, ohne die jetzigen politischen Grenzen. Ja? Also es ist nicht so, dass wir hier mit Laptop, Lederhosen und Weiß-Blau bestimmte Bräuche oder bestimmte Essgewohnheiten oder bestimmte Feiergewohnheiten gepachtet haben. Wenn man genau hinschaut, dann findet man die quasi überall, vielleicht in einer bisschen anderen Form, unter einem anderen Titel. Und das ist das, was ich so spannend finde. Und das ist das, glaube ich, was auch die Menschen heute interessiert.
Und ja, auch wichtig ist.
Und was, genau.
Gerade wenn jetzt Parteien sagen, wir brauchen eine deutsche Kultur wieder, oder früher war es die Leibkultur. Warum empfinden das Politiker so als so wichtig, so etwas klar zu definieren, das ist deutsch? Sie bleiben ja eine Antwort eigentlich schuldig. Also sie sagen ja nicht bis Bratwurst oder so. Also warum scheint es so wichtig zu sein, dass es eine Kultur gibt, an der man sich abarbeitet oder für die man steht?
Was mit der Bratwurst habe ich auch gesehen. Ja, weil sie natürlich, da könnte ich jetzt wieder im 19. Jahrhundert anfangen, weil natürlich auch die Politik heute gefragt wird, wofür sie eigentlich stehen. Wofür steht denn der Politiker? Ja? Und irgendwie müssen die ihre Wähler ja auch motivieren und animieren, sie zu wählen. Und wenn sie jetzt sagen, gut, es sind natürlich einige, die sagen, wir haben in Europa weitgehend ähnliche Bräuche und ähnliche Kultur. Jetzt lassen wir mal außer Europa, lassen wir mal kurz raus, weil wir uns ja in Europa schon miteinander streiten über unsere Leitkultur und wer hat welche Kultur gepachtet. Da muss man einfach mal kurz ins Geschichtsbuch schauen und sehen, wie oft sich in den letzten nur 1000 Jahren von mir aus die Grenzen verschoben haben. Und wie schwerfällig der Mensch an sich seine Gewohnheiten ändern mag. Wie sehr sich in den letzten 200 Jahren die Grenzen verändert haben. Ja, also was heute super Oberbayern ist, war bis vor kurzem noch Salzburg. Oder Fürsterzbistum Berchtesgaden, die sich abgeschottet haben und so. Wie fließend das ist, das kommt manchen Politikern, glaube ich, heute nicht mehr so zu Pass, weil die müssen sich eigentlich, wenn sie ehrlich wären, hinstellen und sagen, eigentlich sind wir in Europa ein ziemlich, zwar heterogenes, aber von vielen Grundstrukturen her auch homogenes Völkchen.
Ja? Und das als Kraft herausarbeiten.
Genau.
Oder Stärke.
Und das wäre ja auch politisch eigentlich wünschenswert. Nicht, dass man jetzt wieder versucht, hier Mauern aufzubauen und zu sagen, dass jeder Einzelne seine einzelne Leitkultur irgendwie aufzieht. Da müsste man auch sagen, ja, das Kurfürstentum Bayern und die Pfalz und was weiß ich, Österreich ob der Enns und Österreich unter der Enns und so weiter. Das, in wie kleine Teile wollen wir denn eigentlich zerfallen? Das hat uns ja nicht weitergebracht, diese Kleinstaaterei, diese Kleinteilerei, die bis eigentlich zu den Napoleonischen Kriegen so war. Und dann hat sich jetzt alles allmählich geöffnet. Und ich glaube, das kommt halt vielen nicht zu Pass. Die müssen irgendein Programm schreiben, wofür sie stehen. Und viele brauchen dafür eine nationale Identität. Und diese nationale Identität, viele Politiker meine ich jetzt, wenn ihnen die so abhanden kommt, dass sie es nicht mehr definieren können, dann kommen sie in Erklärungsnöte und schreien immer Leitkultur und werden aber eine Antwort schuldig. Weil so eine Leitkultur-Debatte ja auch spalten kann und das ja auch manchmal erwünscht ist, meine Gefolgsleute von anderen abzuspalten. Und weil so eine Leitkultur-Debatte ja gerne dazu benutzt wird, die Leitkultur als das einzig Wahre zu definieren und alles andere ist halt dann irgendwie schlecht oder nicht erwünscht oder, wie gesagt, eine Antwort bleiben die Herrschaften ja schuldig. Wenn das jetzt aber so klingt, dass ich sage, boah, wir sind eh alle Brüder und alles ist wunderbar, es wäre natürlich schön, wenn es alles so friedlich wäre. Ich finde es schon wichtig, deshalb interessiere ich mich ja auch so und publiziere auch zum Brauchtum. Ich finde es schon wichtig, die eigenen Wurzeln zu kennen und das eigene Brauchtum zu kennen, weil nur wenn ich weiß, wo ich herkomme oder wenn ich meine eigenen Wurzeln kenne und das, was da Brauch ist und üblich ist und wie meine Eltern, meine Großeltern, meine Vorfahren gelebt haben, finde ich, dann gewinne ich ja auch ein Verständnis für die Geschichte und für wie manche Menschen einfach sind und waren und warum die so waren oder so. Nur wenn ich, und ich finde das auch wichtig, das Brauchtum zu erhalten oder zumindest zu kennen, weil jeder Mensch, seit der Mensch halbwegs aufrecht gehen kann, auf der Suche nach seiner Identität und seiner Zugehörigkeit ist. Also das sagen die Anthropologen schon, nicht nur die Kulturwissenschaftler, sondern Anthropologen definieren das als eine der wichtigsten Bedürfnisse des Menschen, dass er sich einer Gruppe zugehörig fühlt. Was natürlich von der Evolution her logisch auf der Hand liegt. Allein kann ich nicht existieren, da holt mich sofort der Säbelzahntiger. Und wenn ich im Dschungel mir einen Haxen breche, dann liege ich da und verhungere oder so. Also ich muss immer in der Gruppe unterwegs sein. Und die Gruppe definiert sich durch gemeinsame Bräuche, durch gemeinsame Ansichten, durch gemeinsame Geschmäcker oder so. Und da haben sich halt im Lauf der menschlichen Entwicklungsgeschichte Bräuche rauskristallisiert, die einer Gruppe zu Identität verhelfen. Das heißt, wenn ich irgendwo hinkomme, wenn ich jetzt nach Norddeutschland ziehen würde oder so, dann würde ich, wenn ich jetzt nicht Kinder habe und sowieso über Kindergarten und Schule da in Kontakt mit Menschen komme, dann würde ich unter Umständen mich irgendeinem Verein anschließen, der das Brauchtum pflegt. Weil ich dann verstehe, was den Leuten wichtig ist, wie die leben, was sie so tun. Und weil ich mich dann, glaube ich, in die Menschen mehr einfühlen könnte.
Aber ja? Lassen die dich dann auch rein? Also das ist ja so eine Beobachtung hier in Oberbayern, dass der Oberbayer an sich ja durchaus auch kritisch ist, wenn man in diese identitätsstiftende Gruppe hinein möchte.
Ja, also erstmal den Oberbayern an sich gibt's ja auch nicht so. Also ich bin gebürtige Oberbayerin. Meine beiden Herkunftszweige lassen sich über hunderte von Jahren genau hier in Oberbayern nach. Also ich könnte auch hier sitzen und dumpfbackig ein auf Oberbayerisch machen.
Ja, aber ich erlebe heute noch, ich wohne schon lange, lange hier. Ja. Und ich kriege immer noch einen um die Ohren dafür, dass ich ein Preuße bin. Und ja, froh sein darf, in Oberbayern zu leben und zu arbeiten.
Ja, und also, dann muss ich halt kurz in Dialekt verfallen und sagen, es gibt halt Zecherne und Zecherne, ja. Wie überall. Ich glaube, wenn ich jetzt nach Norddeutschland fahre und komme irgendwo rein und sage, ich hätte gern 5 Semmeln, dann schauen sie mich auch erstmal komisch an und sagen, boah, aus Bayern, die ist ja irgendwo hinter einem Berg aufgewachsen. Nee. Und es gibt natürlich hier welche, haben wir auch jetzt ja wieder gesehen, die also nur schreien und keine Argumente haben und sich Menschen ganz gleich, ob die aus anderen Teilen Deutschlands oder der Welt kommen, irgendwie sehr unhöflich und unfreundlich und nicht in einem Willkommensmodus verhalten. Die gibt es aber, glaube ich, auch überall auf der Welt. Wobei natürlich in Bayern schon von ganz oben schon auch eher so eine Infiltration da ist, von wegen, wir sind was ganz Besonderes und wir sind so super und so. Und natürlich gibt es welche, sicher viele, die sagen, nur oh, das ist ein Preis und so. Und aber also ich kenne hier im Dorf und in Nachbardörfern viele Menschen, die aus anderen Teilen Deutschlands gekommen sind und sich halt hier wohlfühlen und mitmachen. Ich meine, wenn du natürlich jetzt nach Bayern ziehst, in ein Dorf und als allererstes den verklagst, dessen Gockelhahn morgens schreit und als nächsten den, dessen Kirchenglocken dich aus dem Schlaf reißen, dann hast du einen schlechten Stand. Das ist schon klar. Finde ich, macht man auch nicht. Ja? Wenn ich jetzt nach Niedersachsen neben einen Schweinehalterstall ziehe und dann den Schweinehalter dafür verklagt, dass es so stinkt, das geht ja auch nicht. Dann ist der zu Recht stinkesauer. Also würde ich auch nicht wollen. Ja? Und manche Menschen, die zuziehen, sind vielleicht auch ein bisschen ungeschickt und versuchen, sich so gewaltmäßig anzupassen und sagen immer statt guten Tag oder guten Morgen oder grüß Gott, sagen die dann Servus. Das ist halt dann, wenn man merkt, der will jetzt unbedingt dazugehören. Hm. Aber wie auch immer, es gibt überall blöde Leute, die unhöflich sind und in Bayern sagt man Eignat, also verschlossen. Und es gibt einfach weltoffene Menschen und die gibt es in Bayern und die gibt es überall, glaube ich. Genau. Was war jetzt eigentlich die Ursprungsfrage? Ich komme immer vom Hölzchen auf Stöckchen.
Ja, ich mache da einfach weiter.
Ja, du musst mich so ein bisschen führen, weil sonst sitzen wir noch in 3 Stunden da.
Du hast ja, also du sagst ja, dein Interesse am Brauchtum besteht darin, dass man weiß, wo man herkommt, wofür das alles steht. Braucht Brauchtum eine Entwicklung und sei es eine langsame?
Ja, durchaus. Was also viele sogenannte Brauchtumsschützer und Bewahrer auch nicht erkennen, dass es nichts nützt, wie heißt, die Asche zu bewahren, man muss das Feuer weitertragen. Mhm. Das wird ja von Konfuzius bis zu Jean-Paul allen zugeschrieben, der Spruch, aber er ist super, finde ich, weil es nützt nichts, Museen anzulegen, wo man dingliche Brauchtumskultur sammelt, sprich Trachten, Handwerkszeuge, irgendwas. Das ist natürlich gut, das zu sehen, aber wenn man will, dass Brauchtum lebendig wird, dann muss man zulassen, dass es sich weiterentwickelt. Es hat sich immer schon weiterentwickelt. Da sind irgendwelche Arbeiter aus Italien gekommen, haben hier an der Eisenbahn gebaut und haben italienische Bräuche mitgebracht, die sich dann angepasst haben. Beispiel 3 Königs singen, da sind irgendwelche 3 Königssänger aus, ich glaube, Oberammergau, sind nach Töging gekommen aus beruflichen Gründen und haben da das 3 Königs singen in Töging etabliert, was jetzt wieder dort Brauchtum ist. Und so weiter. Gibt es ganz viele Beispiele mit den Perchten in Kirseon, die eigentlich vom Untersberg kommen und aus der Salzburger Untersberger Gegend, aus dem Pinzgau und so. Was jetzt Brauchtum in Kirseon ist, weil das im 19. Jahrhundert Arbeiter dahin getragen haben. Das muss man halt alles zulassen. Brauch und Tracht und Essen und so weiter hat sich schon immer geändert und gewandelt. Ja, im 19. Jahrhundert kam die Kartoffel. Im 18. Jahrhundert, wenn du da Bauern kochte Kartoffeln auf den Tisch gestellt hättest, hier, der hätte Angst gehabt, sich zu vergiften und hat gesagt, ich esse mein Murs, ich esse meinen Brei, meine Knädel oder sowas. Im 19. Jahrhundert kam die Kartoffel, weil sie vor allem die Soldaten billig ernähren wollten. Am Anfang haben sie die Kartoffel, die dann so kam, in botanischen Gärten angebaut, weil sie so hübsche Blütchen hatte. Und dann kamen sie auf die Idee, man muss die Kartoffel als Nahrungsmittel vermarkten und den Leuten einbläuen, weil man damit billig große Mengen von Menschen ernähren kann. Und in einer wahnsinnig rapiden Entwicklung hat sich die Kartoffel zum Vorzeige Brauchtumsessen in der Oberpfalz entwickelt, weil die mit ihren steinigen Böden, die Storpfalz, ideal waren, um dieses doch wertvolle Nahrungsmittel anzubauen. Und so ist die Kartoffel, steht jetzt für die Oberpfalz und auch für den Kartoffelsalat, die Kartoffelklöß, die Kartoffel, ich weiß nicht was. Aber das Ganze ist erst 150 Jahre alt. und hat Eingang in unsere brauchtümliche Küche gefunden, zum Beispiel. Wenn sich jetzt die Brauchtumsschützer Mitte 19. Jahrhundert gewehrt hätten und gesagt, die Kartoffel, die kommt von so weit her, die gehört nicht zu uns, das ist kein Brauchtum, das essen wir nicht. Tja, es hat sich halt immer schon in unser Brauchtum andere Bräuche eingeschlichen. Und wiederum andere, die bei uns ganz lebhaft waren, sind bei uns vergessen worden. Die haben sich dann, sagen wir mal, in Westeuropa erhalten. So wie André König, der Bohnenkönigsbrauch zum Beispiel. In Frankreich die Galette des Rois, wenn du die kennst, das ist so ein wunderbarer Blätterteigkuchen, wo man an Drei König eine, ursprünglich eine Fäf, eine Bohne einbackt. Und dann wird es im Freundeskreis oder Familienkreis verzehrt. Und wer das Stück mit der Bohne hat, der ist für einen Tag der Bohnenkönig und darf bestimmen. Und den Brauch gibt es in Spanien, den gibt es in Italien, den gibt es in Niederlande, Belgien, Frankreich und so. Und bei uns gab es ihn früher auch und heute gibt es es nicht mehr. In der Schweiz gab es ihn, der war dann lang ausgestorben, den haben sie dann Mitte des 20. Jahrhunderts wiederbelebt. Und mittlerweile steht in jedem Schweizer Haushalt ein Dreikönigskuchen mit einer Bohne drin. Mhm. Und so, sprich, da ist eine jetzt mal gerade auf die Tracht und auf das Essen hin gesehen, ein unglaublicher Wandel. Und den muss man zulassen, sonst kann sich das Brauchtum nicht erhalten. Frag was, sonst rede ich noch eine Stunde.
Das bringt uns ja dann direkt zu dem nächsten Thema. Du bist ja in deiner Freizeit so Food-Ethnologin. Dass du dich auch eben damit beschäftigst, wo kommen eigentlich unsere Essen so her? Also in der Radio, ich habe eine Radiosendung gehört, wo du darüber erzählst, wo der Knödel herkommt. Mhm. Ich habe es mit großer Freude gehört, weil ich das ja toll finde, wenn Menschen sich mit so einer Frage beschäftigen. Ja. Mhm. Und wir hatten ja im Vorhinein schon auch mal miteinander telefoniert und da war ja meine brennende Frage, wie bayerisch ist der Schweinsbraten? Also wenn eben heute gesagt wird, dass man sich von bestimmten Parteien den Schweinsbraten nicht verbieten lassen will, so, und dann frage ich mich, ist Bayern Schweinsbraten? Also hat es den eben in deinen Dimensionen 1000 Jahre schon immer auf den Tisch gegeben? So klingt's ja, wenn Politiker sich heute darüber beschweren.
Ja, also ein geröstetes Schwein hat man wahrscheinlich schon mit Erfindung des Feuers irgendwo auf der Welt gefunden, nehme ich an. Und gerade Asien, China und so weiter, die essen ja sehr gern Schwein. Und auch in Bayern hat es schon Braten gegeben. Und da hat man, ich habe in dem Weihnachtsbuch habe ich über die Weihnachtssau geschrieben, über den Weihnachter. Das traditionell halt ein Schwein gefüttert wurde. Wer kleine Kinder hat, kennt den Michel aus Lönneberger mit dem Knirpsschweinchen vielleicht. Der Michel hat ein Knirpsschweinchen, das gehört ihm, das bekommt er als kleines Ferkelchen und kümmert sich um Knirpsschweinchen. Und dann soll Knirpsschweinchen auch in Schweden vor Weihnachten eben in einen Braten verwandelt werden. Und der Michel wehrt sich dann dagegen und Knirpsschweinchen, glaube ich, darf überleben. Also eine sehr nette Geschichte, die aber auch zeigt, dass es auch in Schweden, in Skandinavien üblich ist, ein Schwein zu füttern und dann ein gemästetes Schwein wird rechtzeitig vor Weihnachten geschlachtet, damit man dann über Weihnachten wirklich aus dem Vollen schöpfen kann und ein Festmahl hat. Und dann werden noch Schinken geräuchert und Würste geräuchert, damit die noch halten. Und solange da halt was da ist, kann man dann davon essen, auch im neuen Jahr noch. Was aber bis vor 50 Jahren nicht üblich war, dass man täglich Schweinebraten und Würste und Geräuchertes und sowas isst. Und diese Angst, dass wenn man einen Tag in der Kantine nur Vegetarisches bekommt, dass einem dann gleich die Butter vom Brot oder das Schwein aus dem Topf genommen wird, das ist ja wieder genährt durch viel tiefer liegende Ängste. Man möchte sich nichts verbieten lassen, man möchte sich aber auch nichts vorschreiben lassen. Man möchte sich nicht vorschreiben lassen, dass man nicht rausgehen darf und dass man sich impfen lassen soll und dass man eine Maske tragen soll und man möchte sich nicht vorschreiben lassen, was man essen soll und wann man was essen und so. Da sind die Leute sehr allergisch dagegen. Gerade die Deutschen, die so gerne diese Vorschriften so gern haben. haben dann offenbar die Schnauze voll von Vorschriften. Und sobald dann manchmal jemand mit relativ vernünftigen Vorschlägen kommt, wollen sie das dann nicht mehr. Aber mitnichten gab es immer Fleisch auf dem Tisch und das Recht auf meine täglichen Bratwürste oder so. Ich habe jetzt hier nämlich dieses wunderbare Buch von dem Lendner. Das ist der Josef Friedrich Lendner und das ist einer, der, wo man quasi einen Beweis dafür hat, dass die Menschen früher ganz anders gegessen haben und dass man in Bayern mitnichten ständig so üppig gegessen hat. Das muss man kurz dazu sagen, das war ein Beamter am Hof vom König Max II., der Mitte des 19. Jahrhunderts in Bayern regiert hat. Und der musste ja einen Nationalstaat schaffen aus den vielen ursprünglichen kleinen Fürsten und Herzogtümern und so weiter. Und der hat dann, als er noch Kronprinz war, den Herrn Lendner ausgeschickt in die bayerischen Lande, die man da in der Residenzstadt München überhaupt nicht kannte und mit Vorsicht genoss, diese wilden Völker da in den Bergen und so. Und der musste das auskundschaften, der arme Beamte, und ist dann da rumgefahren und musste brav aufschreiben, was die essen, was sie anziehen, wie sie so arbeiten, wie sie ausschauen. Das ist auch ganz lustig. Und das hat er also brav aufgeschrieben. Und da steht bei dem, was er aufgeschrieben hat, Mitte des 19. Jahrhunderts zum Beispiel, die Kost im Chiemgau. Die Vorgebirgler halten sich an ihre fette Bergkost. Und die fette Bergkost ist nämlich folgendes: Alle Morgens gibt es Suppe und Mus, in Klammern Schmarren. Das heißt, es ist einfach wahnsinnig viel Butter in irgendeinem gekochten Getreidebrei. Ja? Das mittags Gebackenes, in Klammern Kücheln, die hat man wieder im Fett rausgebacken. Knödel nicht sehr häufig. Des Abends Suppe, Wassernudeln, Milch und dergleichen. Zur Erntezeit und an allen Samstagen Kücheln. So, Fleisch erscheint wohl am Kirchtage. Doch besteht eine ziemliche Abneigung gegen alle Fleischspeisen, die viele für gaströs, also mit einer krankhaften Wirkung, haben. Und so weiter und so weiter. Der Bauer hat in den Ebenen des Chiemgaus eine Mittelkost, morgens Suppe und Koch von Weizen und Türkenmehl. Türkenmehl ist der Buchweizen und Polenta, hat man dann Weizen, Türkenmehl, Buchweizen, Polenta. Bei strenger Arbeit auch noch Kartoffeln. Das heißt, das war dann, was für uns heute Fleisch ist, wenn jemand viel arbeiten muss, da gab es ja damals noch Kartoffeln. Und so weiter, Gerstenknödel, Rüben, Sauerkraut und so weiter und so fort. Das ist die ganze tägliche Nahrung, des Abends tagtäglich aufgegangene Nudeln von Roggenmehl. Und dann gibt's an Kirchweih, zum Frühstück Fleisch in der Suppe und Hauben, mittags Fleischknödel voressen, Rindfleisch, Nudeln und so weiter. Bei manchen Bauern auch noch Braten. Auch zu Weihnachten, Fastnacht, Ostern und Pfingsten erfreut man sich an einem halben Kirchtagmahle. So, das heißt, Kirchweih ist das Hochfest des Fressens, wo es also von morgens bis abends Fleisch und Braten und sonst was gibt. Und dann gibt es noch an vier hohen Feiertagen zusammen mit Fastnacht. Weihnachten, Fastnacht, Ostern, Pfingsten, ein halbes Kirchtagsmahle. Das heißt auch noch ziemlich erklecklich viel Fleisch. Und das war's dann. Das heißt, das ist fünfmal im Jahr. Dann gibt's natürlich Kochbücher von Pfarrersköchinnen oder von Köchinnen wie das Regensburger Kochbuch aus dem 19. Jahrhundert, die uns erhalten sind, oder von Köchinnen, die in so herrschaftlichen Haushalten gewirtschaftet haben. Die haben Kochbücher geschrieben mit Speisen, die dem Normalmenschen komplett verborgen geblieben sind. Und es gibt auch so Aufschriebe von einer Pfarrersköchin, ganz berühmt, die Straubinger Josephi-Menü in irgendeinem Pfarrhaushalt in Straubing, besteht aus 10 oder 12 Gängen, wo man schon bei der Lektüre sich überfressen fühlt. Und so, wo man also sieht, es gibt immer Ausnahmen. Es gab aber auch ganz arme Pfarrer. Nicht, dass ich jetzt sagen möchte, dass die Pfarrer und die Geistlichkeit immer über die Maßen sich den Ranzen von geschlagen haben. Die gab es natürlich, gibt es immer. Man sieht es auch an den Bildern, was die für beeindruckende Bäuche haben. Aber es gab auch der einfache Dorfpfarrer, der nichts zu essen hatte. So. Aber der einfache Mensch, so wie dieser Herr Lendner im 19. Jahrhundert, dieser Beamte von dem König Max II. Schreibt, der hat sich ernährt von Mehl und Kartoffeln und das Ganze in fetten Schmalz gekocht, was ja schon auch Power gibt und so. Dann hat man vielleicht noch Eier gehabt, aber mit Eiern war man auch sehr sparsam. Die konnte man nämlich auch verkaufen. In alten Kochbüchern ist immer der Hinweis, wie man Eier sparen kann. Ja? Und von Wurst und Fleisch ist also nur an ganz hohen Festen die Rede beim normalen Konsumenten, beim normalen Menschen, bei der einfachen Bevölkerung, sagen wir mal so. Und die einfache Bevölkerung, die wir jetzt über einen Kamm scheren, die unterteilte sich ja auch wieder in reiche Goldbodenbauern, die also hier unglaublich Getreidefelder und Tiere und ich weiß nicht was hatten. Und die also mit der Kutsche in die Kirche sich haben fahren lassen, mit goldenen Knöpfen am Revers oder so ähnlich. Also reiche Bauern und arme Bauern mit paar Stück Viech, das war ja ein Unterschied wie Tag und Nacht. Die konnten sich natürlich auch ganz unterschiedliches Essen leisten. Und am Essen war natürlich auch bis heute, aber früher noch viel mehr, so ein Gradmesser für Reichtum, den man auch zur Schau stellen konnte. Also wer so viel auftischen kann, dass sich der Tisch biegt, der ist natürlich, der, ja, das ist wie heute meine Yacht, meine, ich weiß es nicht, meine Ferienhäuser, meine, keine Ahnung, war früher schon sehr ähnlich, aber es war halt immer auch ein Gradmesser des Reichtums und des Wohlstands, viel auftischen zu können. Und dieser Gedanke ist uns jetzt, die wir, meine Eltern sind kurz vor Kriegsgeneration. Viele, die zuhören, haben vielleicht, da ist es die Großelterngeneration schon, ja. Da steckt in uns auch noch dieser Gedanke unserer Eltern oder Großeltern aus den Wirtschaftswunderjahren so. Da kann man sich wieder einen Bohnenkaffee leisten. Und die gute Butter, das war ja so eine Werbung in den 60er, 70er Jahren, die gute Butter, die dann abgelöst wurde von der Margarine, weil die Butter plötzlich als bäh galt, weil zu viel Cholesterin und so. Also es war bis weit ins 20. Jahrhundert hinein ein Statussymbol, viel auftischen zu können. Und als im 1960er, 70er Jahren die Möglichkeit zunahm, in Urlaub zu fahren in fremde Länder, hat man dann da wieder das Essen mitgenommen. Da galt es dann plötzlich als schick, wenn man Mozzarella mit Tomaten und Basilikum gemacht hat oder so. Und die Pizza, die ersten Pizzerien kamen nach Deutschland. Und dann gab es halt erst die normalen Pizzen, die Italiener halt so mitgebracht haben, Margherita oder so. Und dann plötzlich wurde das Ganze deutsch mit Pizza Hawaii und mittlerweile ist es wieder im Umkehrschluss, Pizza Hawaii ist ja voll peinlich, ist ja gar nicht italienisch und so. Mittlerweile versucht man auf Italienisch zu bestellen, auch wenn man es nicht kann und so. Also das ist alles auch Brauchtum. Mhm. Also weil viele Leute, um jetzt den Kreis zu schließen, viele Menschen denken, wenn sie Brauchtum hören, oh Gott, Trachtenverein, Schuhplatteln, nichts gegen Trachtenverein und Schuhplatteln. Aber das ist so Stereotyp dann. Tracht, Schurbratteln, CSU, Jodeln und so weiter. Sondern Brauchtum, was die Ethnologie, die Volkskunde, die Forschung drunter versteht, das ist die komplette Alltagskultur der Menschen. Das lehrt die Volkskunde oder wie es jetzt heute an den Universitäten heißt, die europäische Ethnologie. Und das ist das, was mich auch interessiert, diese vollständige Alltagskultur der Menschen. Wie leben die, was ziehen sie an, wie unterhalten sie sich, welche Programme sehen sie, wie gestalten sie ihre Freizeit, wohin fahren sie in Urlaub, was ziehen sie im Urlaub an, im Gegensatz zu daheim und so weiter. Und auch das Essen. Und das Essen ist halt ein Bereich, der mich wirklich besonders interessiert, ja. Und das ist super spannend, wie die Einflüsse aus der Welt zu uns kommen, wie wir auch die Welt wieder beeinflussen mit dem, was wir nach außen tragen. Also die bayerische Tourismuswerbung hat ja, glaube ich, immer noch diese Schweinsbraten, Dingshaxen, was? Schweinshaxen, Knödel, Sauerkraut und ein Bier dazu und so. Dass nicht alle Bayern ständig Bier trinken. Ich zum Beispiel mag Bier überhaupt nicht. Ich trinke Wein. Wie die Bayern früher im Übrigen. Bayern war früher der Bayerwein, war ein Weinland. Mhm. Und dann kam diese Bierbraugeschichte, die auch sehr interessant ist. Und dann hat das Bier überhand genommen, jetzt beflügelt durch die Tourismuswerbung. Aber Bayern ist Jahrhunderte, wahrscheinlich Jahrtausende lang ein Weinland gewesen. Haben ja auch die Römer beeinflusst, diese Weingeschichte. Und die bayerischen Klöster hier noch, die hatten die Frauen Chiemsee zum Beispiel, die hatten Besitzungen in Südtirol, wo sie ihren Wein herbezogen haben. Seon, genauso. Die haben da nicht das saure Bier oder sowas getrunken. Und in Seon gibt es ja heute noch eine Straße, die Weinberg heißt, am Weinberg, weil nämlich auf der Nordseite des Seoner Sees Wein angebaut wurde früher. Bis dann im späten Mittelalter, frühe Neuzeit, diese kleine Eiszeit kam und das Klima einfach kälter wurde und der Wein aus Bayern sehr sauer wurde oder gar nicht mehr funktioniert hat. So, aber also allein das kulinarische Brauchtum hat sich über die Jahrtausende immer gewandelt und geändert. Und ganz oft war es so, dass die Menschen, die in jeweils der Gegenwart gelebt haben, gesagt haben, nee, das ist nicht unseres. Wir trinken kein Bier, wir trinken Wein. Und dann wurde Bier gebraut und wurde das vermarktet und so. Und ja, dann haben sie sich als Biernation begriffen. Mhm. Und dann sind sie nach dem Krieg ausgehungert, haben sie sich endlich wieder, konnte man sich wieder was leisten. Und dann hat man gedacht, man muss das Recht auf jeden Tag Schwein und Wurst haben. Aber das ist auch sehr jung, die Idee, dass das sein muss oder dass das Bayern ist. Das stimmt überhaupt nicht.
Dann zum Abschluss noch eine Frage, nach dem, was du jetzt so erzählt hast, wie sich so die Bevölkerung in Europa gegenseitig inspirieren und so. Wie stehst du zur Debatte der kulturellen Aneignung?
Oh, das ist ein weites Feld und auch ein vermintes Feld.
Deswegen kurze Antwort.
Ja, ich finde, wenn man, also ich habe nicht das Gefühl, dass ich jemandem schade, wenn ich zum Beispiel jetzt ein schönes Kleid trage, was aus Guatemala stammt, mit diesen Stickereien oder so. Schaden und eine tadelnswerte kulturelle Aneignung ist es dann, wenn ich mich lächerlich mache über jemanden. Weil wenn ich Dinge aus seiner Kultur mir aneigne oder adaptiere, das ist meine ganz persönliche Meinung, ohne dass ich Spezialistin für kulturelle Aneignung bin. Aber ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wieso jemand, der in Deutschland geboren und aufgewachsen ist und von der Herkunft her auch deutsche Vorfahren hat, die hier geboren und aufgewachsen sind, wieso der oder die nicht sich Dreadlocks wachsen lassen soll. Verstehe ich nicht. Ich bin auch nicht böse, wenn jemand in Jamaika oder Kuba sich eine Gretelfrisur pflicht. Oder wenn jemand in China ein Dirndlgewand und eine Lederhose anzieht. Also ich freue mich vielleicht sogar, wenn die das schön finden. Das können sie gern machen. Und ich meine, ich überlege jetzt gerade, wenn die jetzt sich hinstellen würden und in den Trachten, die wir jetzt als Chiemgauer oder Tegernseer Trachten betrachten, wenn die da irgendwelche affigen Tänze aufführen und das als deutschen Tanz verkaufen, was ja nicht stimmt, da wäre ich, glaube ich, auch nicht beleidigt. Da würde ich mir denken, ja, die wissen das halt nicht besser oder so. Aber es ist natürlich umgekehrt eine andere Empfindlichkeit da, weil die alte Welt, die neue Welt unterdrückt, kolonialisiert, ausgebeutet, ausgenutzt hat. Und wenn wir uns jetzt kulturelle Eigenschaften oder brauchtümliche Eigenschaften dieser ehemals kolonisierten Länder wieder zu eigen machen, dann ist ganz klar, dass da spezielle Empfindlichkeiten da sind. Und dann muss man das eigentlich akzeptieren, finde ich. Ich finde die Grenze wahnsinnig schwierig zu ziehen. Ja? Weil wenn ich das bis zum Ende durchdenken würde oder durchpraktizieren, dann dürfte ich jetzt irische Folkmusik nicht mehr toll finden oder spielen hier auf der Gitarre oder was. Obwohl ich die super toll finde, einfach weil ich sie schön finde. Und dann müsste ich aber dem Iren oder der Irin auch verbieten, irgendwelche bayerischen Gstanzl zu singen, wenn sie die schön findet. Ich finde es doch, freut mich doch, wenn die in Irland bayerische Gstanzl singen. Und ich schade ja niemanden, wenn ich irische Folkmusik höre oder spiele. So, Aber das ist eigentlich nicht der Knackpunkt. Der Knackpunkt ist, glaube ich, eben die Kultur der Länder oder der Weltbereiche, die einfach durch die Völker der alten Welt sehr schlecht behandelt worden sind, kolonialisiert worden sind, unterdrückt, geschunden und teilweise haben sie es versucht auszurotten. Dann haben die sich ihre Identität wiedergeholt, indem sie ihre Musik, ihre Kultur, ihre Haartracht wieder haben aufleben lassen. Und deshalb ist es wahrscheinlich jetzt eine besondere Empfindlichkeit. Und die sollte man eigentlich achten. Aber die, also ich finde, es ist immer wichtig, ob sich jemand dadurch angegriffen oder verletzt fühlt oder lächerlich gemacht fühlt. Oder ob jemand sagt, das kannst du nicht machen, du kannst doch nicht als Deutsche mit Dreadlocks rumlaufen. Ja, warum denn nicht? Also das wäre meine Definition. Man muss immer Audiatur et altera pars den anderen anhören. Wenn der sagt, nee, das möchte ich nicht, da fühle ich mich verletzt, dann muss man den anhören und sollte eigentlich Rücksicht nehmen, finde ich. Also Toleranz überhaupt ist ein sehr wichtiger Maßstab, an dem man das menschliche Zusammenleben messen sollte und wo dann alles viel besser gehen würde, wenn jeder so ein bisschen tolerant wäre.
Vielen Dank, Dorothea.
Gerne. Hat Spaß gemacht.
Wahnsinnig viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 86 mit Dorothea Steinbacher. Aufgenommen am 13.05.2024. Vielen Dank fürs Zuhören.